Willkommen zurück zu einer neuen Runde, in der wir uns gemeinsam durch deine Unterlagen wühlen. Und heute, also das muss ich sagen, liegt hier etwas vor uns, das hat mich sofort gepackt.
Oh ja.
Es ist eine Art Arbeitsbuch, fast schon ein Manifest, und es beginnt mit einer einzigen, riesigen Frage, die da über die erste Seite prangt. Wer ist Kunst? Keine kleine Frage für den Anfang, oder?
Überhaupt nicht.
Das Material, das du uns da geschickt hast, ist wirklich besonders. Also es ist kein trockener Text.
Gar nicht, nein.
Es ist eher so eine interaktive Reise. Voller Bilder, provokanter Zitate und direkte Aufforderungen an dich. Unsere Mission heute ist also klar. Wir tauchen gemeinsam in diese Idee ein, dass der Mensch selbst ein Kunstwerk sein kann. Und wir lassen uns dabei komplett von den Impulsen leiten, die du uns hier vorgibst.
Eigentliche Clou, das Wort Ich.
Genau.
Das stellt die Weichen für alles, was folgt. Es geht also nicht nur um etablierte, fast schon radikale Kunstpositionen, sondern es geht von der ersten Sekunde an darum, wo du dich in diesem ganzen Spiel verortest.
Es ist eine direkte Einladung.
Absolut. Eine Einladung, selbst Teil der Ausstellung zu werden.
Okay, super. Packen wir das mal aus. Die Unterlagen fangen ja mit zwei Pionieren an, die diese Idee, dass der Künstler zum Kunstwerk wird, wirklich auf die Spitze getrieben haben. Der erste ist Tim Ulrichs. Er hat sich ja selbst zum ersten lebenden Kunstwerk erklärt. Und das Bild dazu in deinen Notizen, das ist schon heftig.
Ja, das ist es.
Man sieht ein menschliches Auge, das Lid ist geschlossen und darauf ist tätowiert in Großbuchstaben The End. Mein erster Gedanke war, puh, das ist ganz schön endgültig.
Total.
Was bedeutet das, wenn der eigene Körper nicht mehr nur die Leinwand ist, sondern ja gleichzeitig das letzte Wort des Werks spricht?
Das ist die radikalste Auflösung der Grenze zwischen Leben und Kunst, die man sich, glaube ich, vorstellen kann. Normalerweise schafft ein Künstler ja ein Objekt, das von ihm getrennt ist. Ein Bild, eine Skulptur.
Klar.
Das kann er verkaufen, das kann ihn überleben. Ulrichs aber sagt, nein, mein Leben ist das Kunstwerk. Mein Körper, meine Existenz, das ist das Material.
Und die Tätowierung ist dann die Konsequenz.
Die ultimative Konsequenz, genau. Er sagt damit, dieses Kunstwerk hier, das hat ein unweigerliches Ende. Und das ist mein Tod. Der Tod wird so zu einem, einem vorprogrammierten Teil des Werks.
Aber ist das nicht auch ein bisschen, ich zögere das Wort zu benutzen, aber narzisstisch? Zu sagen, mein ganzer Lebensweg, meine Existenz ist so bedeutend, dass sie als Kunstwerk gelten muss?
Absolut. Die Provokation ist Teil des Konzepts.
Okay.
Er zwingt uns ja genau zu dieser Frage. Wo hört die Kunst auf und wo fängt die reine Selbstdarstellung an? Bei Ulrichs gibt es darauf keine einfache Antwort.
Sondern?
Man könnte sagen, genau diese Irritation, diese Frage, die er bei dir auslöst, ist das eigentliche Kunstwerk. Er will nicht bewundert werden wie ein schönes Gemälde. Er will, dass wir über die Definition von Kunst und Leben nachdenken. Er macht sich selbst sozusagen
zum Exponat.
Zum Exponat in diesem Gedankenspiel, genau.
Okay, das leuchtet ein. Die Irritation als Ziel. Und dann kommt der zweite große Name ins Spiel, Joseph Beuys.
Ja.
Ich sehe hier das berühmte Bild mit seinem Filzhut, aber das Zitat darunter hat mich sofort stolpern lassen. Da steht: Jeder Mensch ist Kunst. Ich dachte immer, der berühmte Satz von ihm wäre, jeder Mensch ist ein Künstler. Deine Quelle nennt das hier ja sogar explizit ein Fake-Zitat.
Ja, das ist der Punkt.
Was hat es denn damit auf sich? Ist das ein Fehler oder ist das Absicht?
Das ist pure Absicht. Und ein sehr, sehr cleverer Schachzug deiner Quelle. Beuys Originalzitat, jeder Mensch ist ein Künstler, das zielte ja auf das kreative Potenzial in uns allen ab.
Richtig.
Er meinte damit, dass jeder durch kreatives Handeln die Gesellschaft gestalten kann. Seine berühmte Idee der sozialen Plastik. Deine Unterlagen nehmen diesen Satz und drehen ihn um eine entscheidende Nuance weiter.
Okay.
Aus ist ein Künstler wird ist Kunst.
Und was genau ist da der Unterschied? Klingt für mich erstmal ziemlich ähnlich.
Der Unterschied ist fundamental. Künstler sein bezieht sich auf eine Fähigkeit, auf ein Tun. Es impliziert, du musst etwas schaffen, um diesen Status zu erreichen.
Ah, okay.
Aber Kunstsein ist ein Seinszustand. Es bezieht sich auf das reine Sein.
Also die Existenz an sich?
Genau. Die Aussage deiner Quelle ist also viel radikaler. Du musst nichts tun, nichts beweisen, nichts erschaffen. Deine bloße Existenz mit all deinen Widersprüchen, deiner Schönheit, deinen Fehlern hat bereits einen inhärenten Kunstwert. Es ist eine Demokratisierung des Kunstbegriffs, die noch einen Schritt weiter geht als Beuys selbst.
Ah, jetzt verstehe ich. Es geht nicht mehr um Leistung, sondern einfach um Wert. Und genau an dem Punkt, wo die Idee so radikal wird, hören die Unterlagen auf, nur über Künstler zu berichten und ziehen dich direkt ins Rampenlicht. Das ist der Moment, wo es von der Theorie in die Praxis geht. Und die erste Aufgabe, die dir gestellt wird, ist ja auch direkt eine Handlungsanweisung.
Mhm.
Du sollst dir ein Tableau vivant, ein lebendes Bild, auf einer sogenannten Base Magica vorstellen. Das Bild dazu zeigt nur einen leeren, hölzernen Sockel mit zwei Fußabdrücken.
Die Einladung ist klar.
Unmissverständlich. Stell dich da drauf. Aber was dann? Das ist ja fast schon einschüchternd. Wie inszeniert man sich denn selbst als Kunstwerk? Still dastehen? Eine dramatische Pose? Oder einfach nur sein?
Und genau diese Fragen sollst du dir stellen. Was hier faszinierend ist, deine Unterlagen greifen dabei auf reale Kunstgeschichte zurück und machen sie für dich persönlich nutzbar.
Wie meinst du?
Naja, das Tableau vivant war im 18. und 19. Jahrhundert eine total beliebte Kunstform. Da haben Leute berühmte Gemälde lebendig nachgestellt. Und die Base Magica, die magische Basis, ist ein echtes Kunstwerk von Piero Manzoni aus dem Jahr 1961. Sein Konzept war genial einfach. Jeder, der auf diesen Sockel trat,
wurde zur Skulptur.
Wurde für diesen Moment offiziell zu einer lebenden Skulptur. Genau.
Das heißt, Manzoni hat den Museumsbesuchern damals schon die Erlaubnis erteilt, Kunst zu sein?
Ganz genau. Aber er brauchte dafür noch den Kontext des Museums und seinen Namen als Künstler.
Stimmt.
Deine Unterlagen gehen den entscheidenden Schritt weiter. Sie demokratisieren diese Idee vollständig. Du brauchst kein Museum, keinen berühmten Künstler, der dir die Erlaubnis gibt. Alles, was du brauchst, ist dieser gedankliche Sockel und deine eigene Vorstellungskraft. Die Frage wird von »Darf ich Kunst sein?« zu »Wie will ich als Kunstwerk gesehen werden?«
Okay. Und von dieser Selbstinszenierung geht es direkt zur Selbstzertifizierung?
Ja.
Die nächste Provokation ist ja fast schon humorvoll. Man sieht die Skizze von einem Stempel und daneben so ein offiziell aussehendes Zertifikat. Und im Stempel steht klipp und klar, du bist Kunst.
Mhm.
Das spielt natürlich mit der Idee der Beglaubigung. Das wirft für mich sofort die Frage auf, wer entscheidet das denn normalerweise? Ein Kritiker? Ein Galerist? Der Kunstmarkt?
Ja, die Gatekeeper.
Kann man in diesem ganzen Apparat einfach umgehen und sich selbst den Stempel aufdrücken?
Das ist der Kern der Sache. Dieser Stempel ist ein kleiner, aber feiner Akt der Rebellion. Es ist eine ironische Geste gegen eben diese Gatekeeper des Kunstbetriebes, die seit Jahrhunderten definieren, was wertvoll ist und was nicht.
Okay.
Wenn du die Autorität hast, dich selbst zu zertifizieren, was bedeutet dann noch das Urteil eines Kritikers? Die Frage, die dir die Unterlagen hier stellen, lautet nicht mehr, wer erlaubt mir, Kunst zu sein, sondern sie wird umgedreht in wer oder was sollte mich davon abhalten?
Eine Ermächtigung.
Genau. Du nimmst dir das Recht, deinen eigenen Wert zu definieren.
Sich selbst auf einen Sockel zu stellen und zu sagen, ich bin Kunst, ist eine Sache. Aber das fühlt sich erstmal wie eine reine Behauptung an. Und deine Unterlagen lassen dich damit nicht einfach so davonkommen, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Sie verlangen ja quasi Beweise. Denn die nächste Sektion wird richtig analytisch.
Ja, und das ist ein absolut entscheidender Schritt in der Argumentation des Materials. Es verhindert, dass die ganze Idee so im Wagen bleibt. Es zwingt dich vom rein intuitiven Gefühl, ja, Menschen können Kunst sein, zu einer handfesten, persönlichen Definition überzugehen.
Mhm.
Die Unterlagen präsentieren dir eine Art Checkliste und fordern dich auf, deine ganz persönlichen Mensch-Kunst-Kriterien zu entwickeln.
Und das ist ja total offen gelassen. Was könnten denn solche Kriterien sein? Die Art, wie jemand lacht? Die Narben, die eine Geschichte erzählen?
Genau.
Oder die Fähigkeit, nach einem Rückschlag wieder aufzustehen?
Exakt. Die Quelle gibt dir da nichts vor. Es könnten ästhetische Kriterien sein, die Art, wie sich jemand bewegt, die Melodie einer Stimme. Es könnten aber auch ethische Kriterien sein. Mut, Empathie, Integrität. Oder Intellektuelle, die Fähigkeit, komplexe Ideen zu formulieren.
Also im Grunde?
Im Grunde fordern dich deine Unterlagen hier auf, deine eigene, ganz persönliche Kunsttheorie zu schreiben. Du wirst vom Konsumenten zum Kurator deiner eigenen Wahrnehmung.
Und es wird noch konkreter. Eine andere Checkliste verlangt eine Begründung mit dem Satzanfang Punkt, Punkt ist für mich Kunst, weil...
Ja.
Und es gibt den Vorschlag, eine persönliche Top 10 der Menschen zu erstellen, die für dich Kunst sind. Hier geht es also nicht mehr nur um abstrakte Kriterien.
sondern darum, sie auf echte Menschen anzuwenden. Und ich stelle mir vor, dass auf so einer Liste nicht unbedingt nur Berühmtheiten stehen, oder? Auf keinen Fall. Genau darum geht es ja. Die Idee von Kunst wird hier vollständig aus dem Museum herausgelöst und in deinem Alltag verankert.
Okay.
Auf deiner Liste könnten Freunde stehen, Familienmitglieder, die Kassiererin im Supermarkt, die jeden Tag eine unglaubliche Geduld ausstrahlt.
Oder ein Fremder, den man in der U-Bahn gesehen hat.
Genau. Oder ein Fremder, den du mal in der U-Bahn beobachtet hast. Die Unterlagen legen den Fokus komplett auf deine Perspektive. Und dabei wird die Begründung, das Weil, fast wichtiger als die Person, die du auswählst.
Warum?
Weil du in dieser Begründung offenbarst, was deine tiefste Definition von dem ist, was du im Leben für wertvoll und bewundernswert hältst.
Und ganz am Ende dieser Reise von den Pionieren über die Selbstermächtigung bis zu den eigenen Kriterien kommt ein Bild, das mich wirklich innehalten ließ.
Mhm.
Es ist das letzte und ich würde sagen provokanteste Blatt in deinen Unterlagen. Es trägt die Überschrift Kunstrechte und ist im Stil von einem Gesetzestext aufgemacht, komplett mit einem großen Paragraphenzeichen.
Ja, das ist stark.
Ich lese den Text mal direkt vor, er ist kurz und unglaublich wuchtig. Artikel 1. Die Würde des Menschen als Kunst ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller Menschen. Wow, das ist ja fast wortwörtlich das deutsche Grundgesetz.
Es ist eine direkte und ja, unverhohlene Anlehnung an Artikel 1 des Grundgesetzes. Und indem deine Quelle diesen einen entscheidenden Zusatz einfügt, als Kunst, öffnet sie eine komplett neue ethische Dimension.
Okay.
Das ist die logische und ultimative Konsequenz des gesamten Gedankenspiels. Es ist nicht nur eine nette ästhetische Idee, sondern es wird zu einem zutiefst ethischen und politischen Statement.
Was genau meinst du mit politischem Statement?
Naja, es stellt eine unglaublich wichtige Frage in den Raum. Was würde passieren, wenn wir wirklich anfangen würden, jeden einzelnen Menschen als ein einzigartiges, unantastbares Kunstwerk zu betrachten?
Ein Kunstwerk?
Das man nicht beschädigen, herabwürdigen oder instrumentalisieren darf. Wie würde das unseren Umgang miteinander verändern? In Debatten, in sozialen Medien, in alltäglichen Konflikten. Stell dir mal eine politische Talkshow vor, in der die Teilnehmer ihr Gegenüber nicht als Gegner sehen, den es zu besiegen gilt, sondern als komplexes Kunstwerk, das man versucht zu verstehen.
Auch wenn man es nicht mag?
Selbst wenn man es nicht mag. Die Idee verwandelt eine ästhetische Spielerei in einen handfesten ethischen Imperativ.
Also was bedeutet das alles am Ende? Fassen wir diese Reise, auf die deine Unterlagen uns geschickt haben, nochmal kurz zusammen. Es beginnt mit der großen Frage, wer ist Kunst? Führt uns über die radikalen Selbstversuche von Künstlern wie Ulrichs und eine provokante Neulesung von Beuys. Aber der entscheidende Dreh ist, dass du dann selbst ins Zentrum gerückt wirst. Du wirst aufgefordert, dich gedanklich auf einen Sockel zu stellen, dich selbst zu zertifizieren und schließlich deine eigenen Regeln dafür zu definieren, was einen Menschen zu einem Kunstwerk macht.
Genau. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist der wirklich radikale Gedanke in deinen Unterlagen nicht einfach nur, dass du Kunst bist. Der eigentliche Knackpunkt ist, dass Kunstsein kein passiver Zustand ist, sondern eine aktive Entscheidung.
Eine Haltung.
Es ist eine Haltung, eine Perspektive, eine Brille, die du bewusst aufsetzen kannst, um dich selbst und die Menschen um dich herum anders zu sehen. Und in dem Moment, in dem du diese Brille aufsetzt, verändern sich nicht nur die anderen, sondern auch die Regeln, nach denen du die Welt bewertest. Bis hin zu den ethischen Grundrechten, wie das letzte Blatt ja eindrücklich zeigt.
Und damit entlassen wir dich mit einem letzten Gedanken, der vielleicht über das Material hinausgeht. Die Dokumente, die du uns geschickt hast, geben dir eine Menge Werkzeuge an die Hand, um die Frage zu beantworten, wer oder was für dich Kunst ist. Aber die weiterführende Frage, die sie bewusst offen lassen, lautet: Wenn du die Idee für dich annimmst, dass du selbst ein Kunstwerk bist, wie lebt ein Kunstwerk sein Leben? Was ist die Verantwortung, die vielleicht mit diesem Status einhergeht?